Vielen Dank, ihr lieben Musiker. Hier vorne hat man den besten Platz, finde ich, weil ich euch alle auf einmal sehen kann. Und das muss man mal kurz wirklich auf sich wirken lassen. Und ich schweife mal meinen Blick durch die Reihen. Einige von euch habe ich nämlich noch nie gesehen. Ja. So ist es, ne? Ihr habt mich wahrscheinlich schon gesehen, überall, alle möglichen Kameras und so. Aber ich genieße das jetzt mal für einen Moment. Ich möchte euch das aber auch ermöglichen. Gleich, wenn ihr aufsteht und den Gottesdienst wieder nach draußen hin verlasst und so, müsst ihr wieder mit Maske rumlaufen. Dreht euch doch nochmal kurz zueinander um und nehmt auch mal wahr, wer hier so im Zelt sitzt. Ja? Wer hier im Gottesdienst sitzt. Genau. Winkt euch zu. So soll's sein. Ja, es wird gemurmelt und getuschelt. Später gerne mehr.
Ich muss das mal einmal umstellen.
Okay, wir sind wieder zusammen. So, das ist eigentlich die beste Nachricht für heute, die es geben kann. Wir dürfen wieder zusammenkommen. Wir sind dankbar, hoffentlich fröhlich. Wir dürfen singen und so weiter. Wir tauen langsam wieder ein bisschen auf, oder? Ich habe letztens so, und das war zumindest mein Gefühl der letzten Monate, die Gemeinde, wie andere Gemeinden auch, wie andere Organisationen auch, wir sind wie eingefroren quasi. Ich habe letztens so eine Doku gesehen, es gibt tatsächlich Krokodile, da habe ich an uns gedacht, ja, es gibt Krokodile, die sich im Winter im Eis, in dem See, wo sie in dem Tümpel, Sumpf, in dem sie leben, mit einfrieren lassen. Die stecken nur ihre Nase raus, damit sie Luft kriegen und dann sind sie über Monate stillgelegt, wie also sprichwörtlich eingefroren und dann tauen sie einfach irgendwann wieder im Frühling auf. Ja, und das war irgendwie so ein Bild für mich, okay, ja, wir leben noch, ja, der Organismus lebt, so, das Krokodil lebt noch, es kriegt noch Luft, aber irgendwie wie eingefroren. Deswegen umso schöner, dass wir heute wieder langsam starten können. Ja? Wir kommen wieder langsam in Bewegung. Und vielleicht, hoffentlich, Nick hat es gesagt, hoffentlich genießen wir das, was vor Corona noch völlig selbstverständlich war. Vielleicht genießen wir das wieder ganz neu. Ja? Vielleicht werden wir ganz neu dankbar für das, was uns jetzt mehr und mehr wieder möglich sein wird. Zusammenkommen, Gemeinde sein, Gottesdienst feiern, auftanken, neben jemandem sitzen, mit dem ich nicht verwandt bin. Sich nahe sein, sich in die Augen schauen, zusammen singen, beten, anbeten, miteinander ruhig werden. Ja, als Gemeinde vor Gott sein, miteinander essen, wir sind auf dem Weg dahin, irgendwann ist es soweit, miteinander lachen, sich miteinander wundern, dass meine Frau das EM-Tippspiel anführt. Es gibt ja eine Menge Fußballexperten, die da mitmachen, aber meine Frau führt das Ding an. Naja. Gott begegnen, miteinander, Kinder rumwuseln sehen, wie lange ist das her? Also, das dürfen wir wieder. Wir kommen wieder in Bewegung, Stück für Stück. Wir tauen wieder auf. Und das darf eben ein ganz großes Dankbarkeitsgefühl auslösen. Und Dankbarkeit äußert sich immer in Freude. Ja, immer. Anders geht es gar nicht. Das ist der einzige Weg, wie man Dankbarkeit an einem Menschen sehen kann. Ja, wer dankbar ist, der freut sich. Wer dankbar ist, der ist gelassen. Wer dankbar ist, ist entspannt. Der ist gelöster. Wer dankbar ist, kann genießen. Also ich hoffe, dass ihr gerade ganz die Kinder genießen, keine Sorge. Ich hoffe, dass ihr gerade ganz dankbar und ganz entspannt hier sitzt. Amen, könnte man sagen. Ne? Also neben der Dankbarkeit, neben der Tatsache, dass wir heute zum ersten Mal wieder zusammenkommen dürfen, fällt was auf, das ist eine Besonderheit, ich habe mich nochmal schlau gemacht, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es her ist oder ob es schon mal überhaupt der Fall war, nämlich, dass wir in einem Zelt sitzen. Weiß nicht, wie lange ist das her? Gab es das in den letzten 10 Jahren schon mal, Zeltgottesdienst? Zumindest für uns als Gemeinschaft? Wir sehen ein paar Köpfe schütteln, okay, dann ist tatsächlich was Besonderes, ja. Also wir feiern den Gottesdienst in einem Zelt. Wir begegnen einander, wir begegnen Gott in einem Zelt. Und das ist besonders, nicht weil wir das noch nie hatten im Grunde, sondern auch, weil es damals so anfing. Damals fing es so an, vor knapp 3.500 Jahren. Ja, Zeitreise. In einer Zeit, in der es noch keine Gemeinden gab, keine Gottesdienste gab, in der es nur dieses eine auf der Weltkarte völlig unbedeutende Volk Gottes gab, die Israeliten, die aus Ägypten fliehen konnten. Kennt ihr die Geschichten? Ja, davon lesen wir. Man nimmt an, dass es circa 2 Millionen Leute waren, die von Ägypten fliehen konnten, ja, die aus Ägypten herausgeführt wurden und die gesagt haben, egal wohin, Hauptsache weg. Ja, also Hauptsache weg von hier. Gott, hol uns hier raus. Ja, hol uns hier raus. Und das tat er auch mit mächtiger Hand durch Wunder, durch Zeichen, durch seinen Anführer Mose natürlich, der als einziger mit Gott in Kontakt stand. Ja, das Volk selber nicht. Ja, wenn jemand eine Bitte hatte oder ein Gebet äußern wollte, musste man es Mose mitteilen und er hat das dann weitergegeben an Gott. Ja. Er war der Mittelsmann zwischen Gott und seinem Volk, der Nachrichtenüberbringer und auch der Empfänger dessen, was Gott einem so mitteilen wollte. Alles lief über Mose. Und ich sag mal so, das kann, wir versetzen uns mal in so einen ganz normalen Volksbürger da, das kann, glaube ich, recht anstrengend sein. Dieses alles läuft über Mose, dieses Gefühl nie selber dürfen. So, nie selber dürfen. Manchmal auch nicht genau zu wissen, was besprechen Gott und Mose da? Mose ist schon ganz schön lange weg. Was machen die denn da? Oder so, ja. Hat Mose wirklich alles weitergegeben, was Gott ihm gesagt hat? Oder hat er vielleicht sogar viel zu viel weitergegeben? Hat er durchaus selber noch ein paar Gedanken mit einfließen lassen und uns das dann weitergegeben? Und so weiter, ja. Und irgendwann sagten einige Leute, ey, das muss doch transparenter laufen. Das ist doch keine gute Kommunikationsform, würden wir heute sagen. Das schürte durchaus eine Skepsis im Volk. Heute würde man vielleicht sagen, unser Anführer und das, was er tut und wie er es tut, ist nicht mehr unumstritten, sagen wir mal. Ja? So, und dazu kommt, dass dieses Volk zwar frei war, ja, weg aus den Arbeitslagern in Ägypten, weg aus der Unterdrückung, aber sie hatten weiterhin keine Bleibe, ja, keine neue Heimat, kein Land, kein Gebiet, kein Ziel, von dem sie sagen konnten, da gehen wir hin. Da bauen wir was auf, da bleiben wir, das gehört ab jetzt uns. Ja? Da bauen wir Hütten und Siedlungen und da bauen wir was an, da nutzen wir die Flächen, die Ackerflächen für Obst- und Gemüseanbau, da machen wir was draus, da lassen wir uns nieder, da erweitern wir uns, da führen wir irgendwie eine Art Handel, vielleicht mit anderen Völkern oder Siedlungen. Nichts davon. Ja? Aus einem Volk, das in Ägypten in der Fremde war, natürlich, das unterdrückt wurde, in Arbeitslagern klein gehalten wurde, wurde ein Volk, das jetzt zwar frei war, nicht mehr unterdrückt wurde, aber trotzdem keine neue Heimat fand. Heimatlos. Ja, sie waren im Unterwegszuhause, könnte man sagen, für lange Zeit. Ein Nomadenvolk für Jahrzehnte. Sie wurden in diesem Zustand, wenn auch nur mit dem Nötigsten, sie wurden ernährt, ja, sie wurden versorgt. Vielleicht kennt ihr die Geschichten um dieses himmlische Brot, dieses Manna und die Wachteln, die Versorgung. Ja, sie wurden versorgt. Dann bekamen sie ein Rechtssystem, ja, auch gar nicht so unwichtig. Also, wie ist welches Vergehen zu ahnden, wenn da mal was passiert? Unter 2 Millionen Leuten soll ja durchaus mal was passieren. Also, wie wird da miteinander umgegangen? Ein Miteinander will ja geregelt werden. Ja, 10 Gebote gehören dazu. Also, es gab ein Rechtssystem. Und sie durften auch von Gott her ein Provisorium errichten, ein Provisorium bauen, nach ganz genauen Angaben, ein Provisorium. Und zwar, dass eine geregeltere Struktur des geistlichen Lebens gewährleistete. Ja, also eine geistliche Mitte. Und dieses Provisorium war ein Zelt. Die sogenannte Stiftshütte, das kennen viele von euch. Ein Zelt, das Zelt der Begegnung wurde das auch genannt. Ein Zeltheiligtum. Da wurden keine Gottesdienste drin gefeiert, so wie wir das jetzt tun. Klar, nur, also Gott sprach weiter nur mit Mose, keine Gottesdienste. Aber es gab immerhin einen Ort für die Gegenwart Gottes, für alle sichtbar. Da ist Gott anwesend. Ja? So, und dieses Zeltheiligtum wurde immer wieder abgebaut und woanders wieder aufgebaut. Es wurde mitgenommen und zog mit durchs Land. Die späteren Tempel, die gebaut wurden, ja, es gab ja zwei große Tempel später im Laufe der Geschichte, die gehen vom Aufbau her auf dieses Zelt zurück im Grunde. So, das heißt, das Volk hatte eine geistliche Mitte, ja, sie hatten ein Rechtssystem und sie waren mit Essen und Trinken versorgt. Drei Dinge, drei wichtige Dinge, die ein Volk braucht, um irgendwie zu überleben. Nur eines hatte dieses Volk nicht. Und zwar, und das, ich glaube, das ist kein Zufall, eines hatte das Volk nicht, ein festes Zuhause. Ein festes Zuhause. Sie blieben ein Nomadenvolk, ein Volk, das umherzieht, das, so war das Gefühl vermutlich, das umherirrt. Ja, wohin geht's hier eigentlich? Ja, was ist das Ziel? Die kein festes Zuhause hat, kein eigenes Land besitzt. Und dann gab es gar nicht wenige, denen dieser Zustand, platt gesagt, irgendwann auf die Nerven ging. Dieses immer nur unterwegs sein, nicht wissen wohin, ja, wozu man gehört. Das waren auch Identitätsfragen. Ja, immer nur unterwegs sein. Die sogar bereit gewesen wären, so doll sind diese Leute an Grenzen gekommen, die sogar bereit gewesen wären, ihre neu gewonnene Freiheit wieder zurückzutauschen, wieder einzutauschen und nach Ägypten in die Arbeitslager zurückzukehren. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, die wären zurückgegangen. Lieber ein Leben in Unfreiheit, selbst mit Qualen und mit Arbeitslager und so weiter, in Unterdrückung, als dass ich ewig nur unterwegs bin. Ja? Nirgends ankommen darf und darauf hoffen muss, dass ich irgendwie den nächsten Tag irgendwas zu essen habe. Gott wird mich schon versorgen. Das war für die Leute kaum auszuhalten. Der Mensch möchte ankommen. Der Mensch möchte Heimat. Der Mensch sehnt sich nach Sicherheit. Der Mensch möchte etwas aufbauen. Gar nicht nur mit seinen Händen. Ja? Man kann sich ja auch ein Image aufbauen oder einen Ruf erarbeiten und so weiter. Ja? Der Mensch möchte etwas aufbauen. Warum? Weil er hofft, daran seine Identität festmachen zu können. Ja? Der Mensch fühlt sich wertvoller, der Mensch fühlt sich selbst mit sich selbstsicherer, wenn er was geleistet hat, auf was er zurückblicken kann und sagen kann, was ich habe, das habe ich. Was ich mir verdient habe, das habe ich. Das habe ich sicher. Ja? Vielleicht kennt ihr das Gefühl, auf der anderen Seite quasi dieser Satz, ich habe heute irgendwie nichts geschafft. Ich habe irgendwie heute nichts auf die Kette gekriegt. So. Und man darf sich ja mal fragen, warum macht einen das eigentlich so unzufrieden, wenn man nichts geschafft hat? So. Kann man sich ja mal fragen. Vielleicht kennen einige von euch auch das Gefühl, wenn man eine längere Zeit nicht arbeiten gehen darf oder nicht arbeiten gehen kann. Ja, oder vielleicht aufgrund des Alters nicht mehr das schafft, was früher noch mit links ging, quasi, was man nebenbei gemacht hat, ist heute irgendwie anstrengend. Das muss man erstmal unter die Füße kriegen. Das kann einen herausfordern. Ja? Das kann an einem kratzen. Ich weiß noch, als Sarah, also Romy war da, unsere erste Tochter, Sarah hatte Romy natürlich nur auf dem Arm, viel auf dem Arm, die ersten Wochen und so weiter. Und wie Sarah immer wieder auch darunter gelitten hat, weil sie gesagt hat, ich schaff nichts am Tag. Ich schaff nichts. So, früher ging das, also habe ich diesen Berg Wäsche in 20 Minuten weggebügelt. Heute brauche ich einen halben Tag dafür. Ich schaff nichts. So. Oder anderes Beispiel, wenn, vielleicht betrifft das vor allem die Männer, wenn Männer in den Ruhestand gehen, müssen sie das erstmal unter die Füße bekommen, dass sie am Ende des Tages nicht mehr sagen können, guck mal, was ich geschafft habe. Oder am Ende des Monats nicht mehr sagen können, guck mal, was ich verdient habe. Ja? Also das kann an einem kratzen. Ich erinnere mich noch, als meine Oma, die ist letztes Jahr verstorben, die war auch sehr alt, als meine Oma vor circa 6 Jahren ins Seniorenheim musste, verließ sie damals ihr Haus am Tage des Umzugs mit 3 Koffern und einer kleinen Kommode. So, das war alles. Hat man alles locker in ein Auto gekriegt. Das Haus wurde verkauft, samt Inhalt. Und das war ab da alles, was sie hatte. Daran hatte sie erstmal zu knabbern. So, daran hatte sie zu knabbern. Die Gleichung, du bist, was du hast, was du aufgebaut hast, steckt in jedem von uns. Ja? Aber die Gleichung ist falsch. Die Gleichung ist falsch. Das Geleistete, das Erarbeitete und so weiter als etwas anzusehen, das mir einen Wert verleiht, ja, und an das ich mich festhalten kann, ist ein Irrweg. So, man kann etwas leisten, natürlich, man kann etwas leisten, aber das Herz kann sich nicht dran festhalten. Es rutscht förmlich ab. Selbst wenn dieses Herz es möchte, es wird abrutschen. Man kann etwas aufbauen. Daran ist übrigens überhaupt nichts auszusetzen. Ja, das ist nichts verkehrt. Man kann auch in die Bibel gucken und da kriegt man sogar hilfreiche Tipps in den Sprüchen zum Beispiel, wie man was aufbaut, wie man clever haushaltet und solche Sachen. Ja? Oder in der ersten Schöpfungserzählung sagt Gott, bebaut die Erde, baut, seht zu, macht was, baut was auf, ja? Gestaltet. Man kann etwas aufbauen, aber man kann seine Identität nicht daran hängen. Oder ich sag's mal anders, deine Lebenszufriedenheit, vielleicht frag dich das mal ruhig, deine Lebenszufriedenheit hängt nicht daran, was du geleistet hast in deinem Leben, was du vorzeigen kannst, was du erarbeitet hast oder was du auf dem Konto hast. Ja? Und das sage ich mal, ich lerne ja gerade eine ganze Menge Leute kennen und auch Historie, so die ganzen auch Gründergenerationen und so weiter dieser Gemeinde. Und ich sage das mal ganz bewusst in eine Gemeinde hinein, deren eben Gründergenerationen und auch nachfolgende Generationen viel geleistet haben, viel vorzeigen könnten, ja, sich viel aufgebaut haben, was ich alles für tolle Geschichten gehört habe. Da wurden Firmen gegründet und Schulen gegründet und Gemeinden gegründet und Werke geleitet und Stiftungen verantwortet und große Familien gegründet und so weiter, wovor ich wirklich auch meinen Hut ziehe, wirklich, gerade aus den Umständen heraus. Aber, und das möchte ich sagen, ihren Wert vor Gott hatten diese Leute natürlich auch schon vorher. Und das wissen sie auch. Das wissen sie auch. Und sie hätten ihren Wert auch gehabt, wenn ihr Leben völlig anders gelaufen wäre. Wenn es krumm und schief gelaufen wäre und man am Ende das Gefühl hat, oh Mann, was habe ich eigentlich gemacht? Selbst dann ist der Wert von vornherein da gewesen. Ja, aber trotzdem möchte ich das sagen, weil wir auch in dieser Versuchung immer wieder stehen, komm nicht in die Versuchung oder in diesen inneren Druck, was aufbauen zu müssen, was vorzeigen zu müssen. Das geht ganz schnell. Man lebt unter Nachbarn, man guckt nach links und nach rechts und schon ist irgendwie eine Art, oh, ich muss jetzt auch. Das geht ganz schnell. So. Also brauchst du nicht. Und wer weiß, vielleicht war das einer der Gründe, warum Gott seinem Volk nach der Befreiung aus Ägypten nicht sofort Land und Besitz und so weiter ermöglichte. So, wer weiß, als wenn er sagen würde, mein Volk soll lernen, dass es jetzt schon eine Identität hat. Von vornherein, bevor sie anfangen zu bauen und zu gründen und zu errichten, bevor sie überhaupt zu irgendetwas sagen könnten, das ist meins, das gehört mir. Ja? Nein, ihren Wert, sagt Gott, bekommen sie von mir. Sie haben nichts Eigenes, sie haben nichts erarbeitet, die Freiheit wurde ihnen geschenkt, sie werden in der Wüste versorgt, ohne ihr Zutun. Sie können nur empfangen und haben trotzdem eine Identität und dürfen dankbar und zufrieden leben. So, das ist die persönliche Einladung, der persönliche Zuspruch an jeden Einzelnen von uns. Du bist als Mensch an sich wertvoll. Punkt. Ja, du bist wertvoll. Punkt. Nicht, weil du was geleistet hast, auf was du zurückblicken kannst, was du vorzeigen kannst, sondern einfach so. So, das ist Geschenk. Mehr Geschenk geht nicht. Einfach so. Kriegst du einfach so. Ich glaube, und deswegen sage ich das auch, viele Unzufriedenheiten gehen genau darauf zurück. Ich kann nicht das, was andere können. Ich habe nicht das, was andere haben. ich kann nicht mehr das, was ich früher mal konnte und so weiter. Ja? Und für diese Unzufriedenheiten gibt es ein Gegenmittel und das lautet, du bist an sich wertvoll. Punkt. Ich wurde vor Jahren mal von einem Teenie gefragt auf einer Freizeit, da standen wir, das weiß ich noch, vor dem Toilettenhaus und da hat er mich gefragt, woran man das denn merkt, dass dieses Du bist wertvoll, da war das auch Thema, woran man das denn merkt, dass dieses Du bist wertvoll bei einem im Herzen wirklich ankommt. Und da habe ich spontan gesagt, du pass auf, du merkst es daran, dass du nicht mehr so oft musst. So. Und ich war mir in dem Moment gar nicht der Doppeldeutigkeit dieser Aussage so bewusst. Ich meinte es natürlich genauso, das Gefühl, etwas zu müssen, wird kleiner. Ja? Dann merkst du, dass es ankommt. Das Gefühl, etwas zu müssen, wird kleiner. So, aber ihr könnt gerne auch mit der Erkenntnis nach Hause gehen. Olli hat gesagt, wenn man sich von Gott her wertvoll fühlt, dann muss man nicht mehr so oft. okay. Neben diesem persönlichen Zuspruch, du bist wertvoll, egal was du geleistet hast, möchte ich diese Situation des Volkes Israel auch nochmal ganz kurz für uns als Gemeinde deuten. Und zwar, die ersten Erfahrungen des Volkes Israel sind, wie wir hörten, Erfahrungen voller Identität, aber ohne Heimat, ja, ohne Besitz. Irgendwann, so entwickelt es sich im Laufe der Geschichte, irgendwann hat dieses Volk dann eigenes Land. Ja, es siedelt sich an, wird größer. Aus dem Provisorium, aus dem Zeltheiligtum wird tatsächlich ein fetter Tempel. Dieses Volk will irgendwann auch einen König und es kriegt einen König. Es steht in politischen Beziehungen, es hat durchaus was zu sagen. Es wird zum Handelspartner für andere Völker. Es führt Kriege und so weiter, ja. Bis es politisch wieder völlig zusammenbricht, völlig untergeht, völlig unbedeutend wird. Ihr merkt, ich dampfe jetzt mal Jahrhunderte von Geschichte mal in diesen paar Sätzen mal ebenso zusammen. Es verliert sämtlichen Einfluss. Jegliche Stärke ist wieder dahin. Ja? Und es gehen weitere Jahrhunderte ins Land und trotzdem sagt dieses Volk, irgendwann wird Gott uns persönlich einen Mann schicken, der uns wieder zu dieser alten Stärke verhilft. Und dann mal so richtig, ja, der Messias, der von Gott Berufene, an dem wird dann aber keiner vorbeikommen. Ja, also der wird uns dann wieder hier rausholen und uns zu alter Stärke verhelfen. Aber genau das passiert nicht. Ja, Jesus, der Messias, der natürlich bis heute deswegen nicht anerkannt ist als Messias bei den Juden, dieser Messias, dieser Jesus, verhilft ihm nicht wieder zu alter Stärke. Er steuert nicht den Thron an. Er sammelt kein Heer um sich. Er plant keine politisch klugen Schachzüge, um irgendwie nach oben zu kommen. Ganz anders, ganz schlicht, er sammelt einfach Menschen um sich, lebt mit ihnen in Beziehung und bleibt mit diesen Menschen in Bewegung. Mehr nicht. Mehr nicht. Er ist unterwegs. So wie das Volk damals in Israel auch unterwegs war, er ist unterwegs. Er hat kein Land, kein Haus, keine Familie, keine feste Bleibe. Er baut sich nichts auf. Ja, und man könnte förmlich sagen, das, was das Volk Israel damals so angestrengt hat, tut dieser Jesus wieder von sich aus. Ja, im Unterwegs zu Hause sein. Er ist unterwegs und seine Nachfolger sind es auch, sind es mit ihm. Vielleicht könnte man sagen, er bietet sich selbst als Heimat an. Er bietet sich seinen Nachfolgern, er bietet sich selbst als Heimat an. Nehmt mich als eure Heimat. So. Deswegen brauchen seine Jünger kein Land, kein Haus, keine Ämter, keine Macht. Sie können im Unterwegs zu Hause sein, weil sie ihre Identität nicht in etwas Sichtbarem festmachen, ja, etwas Vorzeigbarem, sondern in Jesus selbst. In Jesus selbst. In ihm ist die Gemeinde Jesu gegründet. Ja, vielleicht kennen einige von euch den Paulus-Vers. Einen anderen Grund als den, der gelegt ist, kann niemand legen. Welcher ist Jesus Christus? Das ist genau das. Ja. So, das heißt, es ist schön, dass diese Wiese, auf der ihr gerade sitzt, ja, dass die uns gehört. Das ist Eigentum der evangelischen Gemeinschaft. Und es ist schön, dass dieses Haus da vorne voll abbezahlt uns gehört, der evangelischen Gemeinschaft. Übrigens mag ich dieses Haus sehr, mal nebenbei. Es ist auch schön, dass wir zwei Hauptamtliche haben, die uns gehören, werden jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber die wir angestellt haben. Das leisten wir uns. Ja? Das ist alles schön, aber Identität daraus ziehen wir nicht. Identität ziehen wir daraus nicht. Die Gemeinde ist nicht das Haus da vorne, was ich so sehr mag, mal nebenbei. Die Gemeinde ist nicht das Haus da vorne, die Gemeinde ist hier. Das ist die Gemeinde. Das ist die Gemeinde. Sie besteht aus einer Mitte, die heißt Jesus Christus, und aus Menschen, die sich von ihm geliebt und gesendet wissen. Mehr nicht. Nicht mehr und nicht weniger. Die Gemeinde Jesu ist nicht zuerst ein Verein, eine Organisation, etwas Sichtbares, sondern sie bleibt eine Bewegung. Ja? Heimat und Identität gibt uns nicht das Haus. Wie leicht kann man sich darin versehen? Ich kenne das auch. Sondern Heimat und Identität gibt Jesus selbst. Und ich sage nochmal, nur dass ich nicht missverstanden werde, es geht nicht, oder sagen wir so, es geht um eine innere geistliche Haltung. Ja? Es geht nicht darum, dass wir jetzt morgen unser Haus verkaufen müssen und unsere Hauptamtlichen rausschmeißen müssen, hoffe ich zumindest, also zumindest nicht deswegen, sondern es geht um die Frage, wer sind wir als Gemeinde, ja? Und wozu sind wir da? Und es bietet sich heute förmlich an, uns das klarzumachen, weil wir zusammen sind, aber eben nicht in unserem Haus sitzen, so, sondern hier auf einer Wiese, ja? In einem Zelt, das nicht uns gehört. Ihr sitzt auf Stühlen, die nicht uns gehören. Ich stehe hier auf einer Bühne, von denen Bühnenelemente nicht uns gehören. So. Hier ist heute eigentlich nicht viel. Wir haben heute fast nichts und doch haben wir alles. Ja, Jesus Christus als unsere Mitte und wir als seine Gemeinde, die mit ihm unterwegs ist, unterwegs bleibt, in Bewegung ist. Mehr braucht es nicht. Ich fasse zusammen. Du bist wertvoll, Punkt. Du bist wertvoll, Punkt. Das war das Erste, ein persönlicher Gedanke zum Mitnehmen. Und zweitens, Jesus ist unsere Mitte und wir bleiben seine Gemeinde, die in Bewegung ist. Das ist der zweite, eher gemeindliche Gedanke zum Mitnehmen. Ich bete mit uns. Guter Vater, ich danke dir, dass das so ist. Das lässt sich so mal eben leicht sagen, dass wir wertvoll und geliebt sind. Wie oft haben wir das nicht schon gehört? Aber wir können darauf nicht verzichten. Wir fallen immer wieder darin zurück, dahinter zurück, dass wir das wieder neu hören müssen. Und heute ist es mal wieder soweit. Du sagst uns, das bin ja nicht ich, der das sagt, sondern du sagst uns, wir sind geliebt. Wir sind geliebte Menschen. Egal, was wir geleistet, was wir vorzeigen können, auf was wir stolz sind, was gelungen ist, wir sind geliebt. Punkt. Wir sind wertvoll. Punkt. Und wir sind als eine Gemeinde mit dir unterwegs. Es ist ganz toll, viel zu haben, viel nutzen zu können an Möglichkeiten, an technischen Möglichkeiten, an Räumlichkeiten und so weiter und so weiter. Aber entscheidend ist, dass du unsere Mitte bist. Jahrhunderte, Jahrtausende waren Leute mit dir so unterwegs. Die hatten nur dich, nichts anderes. Hilf uns dabei, dass das klar vor Augen bleibt. Du bist unsere Mitte und du sollst unsere Mitte sein. Und wir sind deine Gemeinde, die in Bewegung ist, die unterwegs ist und bleibt. Und wir singen gleich ein Lied. Wo ich auch stehe, bist du schon da. Ja, wir danken dir, dass du uns kennst und trotzdem liebst. Das ist ja der Grund von allem. Deine Zugewandtheit, deine Liebe zu uns. Das trägt ja alles. Wir mögen auf einer Wiese hier sitzen, aber getragen werden wir von der Liebe, die du für uns hast. Danke, dass das so ist. Danke, dass wir das vollen Herzens bekennen und gleich singen dürfen. Du liebst uns. Wir sind von dir wertvoll und geliebte Leute. Amen.